Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off, fully paid to bond with my child, was an incredible experience.
At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at libertymutualcareers.com and pursue your tomorrow today.
Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast, einem weiteren Schocktober-Special. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Finale unseres 10-Jahres-Jubiläums. Und da warten noch einige richtige Perlen auf euch. Nicht nur bei den Gewinnspielen und bei den Specials auf der Webseite, sondern auch hier im Podcast. Und heute ein Interview-Podcast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich rede heute mit der Regina Reisinger und mit dem Philipp Seyfried von Microbird Games. Das ist jenes Wiener Studio, das es geschafft hat, gleich mit dem ersten Spiel, das gerade in Entwicklung ist, bei Microsoft ordentlich für Furore zu sorgen. Die sind Day One dann, wenn das Spiel nächstes Jahr erscheint, im Game Pass. Aber auch sonst ein Spiel, das man auf alle Fälle am Radar haben sollte. Und das haben viele von euch am Radar. Denn Dungeons of Hinterberg ist nämlich im Juni beim großen Xbox Showcase angekündigt worden, wobei das ja nicht ganz so richtig ist. Ja, es wird zwar da enthüllt, ja. Wer aber die österreichische Indie-Entwicklerszene ein bisschen im Auge behält, der weiß über das Spiel 25 Dungeons of Hinterberg. Da wird schon seit fast 2 Jahren gemunkelt und immer wieder Prototypen gezeigt und die Edge hat schon drüber geschrieben. Also das Spiel war durchaus schon am Radar, aber eben nicht nur bei uns, sondern auch bei Microsoft. Umso spannender jetzt dann gleich das Gespräch mit den beiden Gründern von Microbird Games, mit der Regina Reisinger und mit dem Philipp Seyfried, über ihr Spiel, aber auch über den Umstand, wie man gleich als junges, frisches Team mit dem ersten Spiel nicht nur einen Publisher findet, was ja auch heutzutage jetzt nicht so einfach mehr ist, sondern auch gleich bei Microsoft ordentlich für ja Aufmerksamkeit sorgt und einen internationalen Impact erzeugt, dass man eben gleich Day One dann auch in den Game Pass kommt. Und auch jetzt, ja zuletzt ja beim Partner Showcase vor wenigen Tagen, wurde das Spiel dann auch wieder groß gefeatured, sprich, da sind schon die Scheinwerfer drauf. Aber jetzt gleich das Gespräch mit den beiden hier im Shock 2 Podcast. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist jetzt schon die Regina Reisinger, das ist die Gründerin und Art Director von Microbird Games und auch der Philipp Seyfried, seines Zeichens ebenfalls ein Gründer und Technical Director von Microbird Games. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr in der Leitung seid. Hallo.
Hi, wir freuen uns auch sehr.
Schön, da zu sein.
Ja, Microbird Games sagt wahrscheinlich vielen noch nicht so viel, ja, weil ihr arbeitet, soweit ich weiß, am ersten Spiel gerade. Aber das Spiel, das würde ich schon was sagen, das ist nämlich Dungeons of Hinterberg. Und das ist ja das Spiel, das Microsoft ja im Rahmen der Summer of Games, nicht E3, heuer großartig gepusht hat, ja, was natürlich sehr schön ist, weil es ja aus Österreich kommt. Aber wenn man ein bisschen so, ja, die österreichische Indie-Szene verfolgt, das Spiel war ja vorher schon ein bisschen bekannt. Also da hat man ja schon ein bisschen was gesehen, auf dem einen oder anderen Indie-Summit wurde das schon vorgeführt. Und deswegen umso schöner, dass da ja jetzt Microsoft auch dahinter steckt. Bevor wir aber über das Spiel reden, würde ich sagen, reden wir über euch. Ja, ich lasse euch mal einfach kurz mal selbst vorstellen, wer ihr seid und ja, euer Studio.
Mhm. Ja, wie du schon schön vorgestellt hast, ich bin Regina, Philipp und ich, wir haben zusammen Microbird gegründet. Wir haben tatsächlich Anfang 2020 begonnen, zu zweit einen Prototypen zu machen und haben ungefähr ein Jahr allein, also zu zweit dran gearbeitet mit einer kleinen österreichischen Förderung und haben danach begonnen, langsam Leute anzustellen. Wir sind jetzt 10 Leute, die ja im Herzen von Wien an diesem Spiel arbeiten. Mein Hintergrund ist, ich bin seit mittlerweile ja auch schon über 10 Jahre in der Spieleindustrie aus 3D-Artist großteils. Ich habe in Salzburg an der FH studiert und war dann bei allen möglichen verschiedenen Spielefirmen in Deutschland, in Österreich, habe an realistischen Souls-Likes gearbeitet, an knuffigen Mobile-Games aus kurz mal VFX-Artist, habe auch unterrichtet eine Weile. Also ich habe einiges an Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen von der Spieleindustrie.
Ich bin Philipp, ich mache seit 17, 18 Jahren, würde ich sagen, Games. Ich mache die technische Leitung bei Microbird, aber wir teilen uns gemeinsam auch die Design Direction. Und für mich fallen alle möglichen Dinge an, von Tech-Art über Grafikprogrammierung bis hin zu kleinen Portionen vom Level-Design oder das Schreiben der Dialoge. Regina und ich haben das Projekt ausgesucht, weil wir beide sehr vielseitig sind und gern vielseitig arbeiten und gesagt haben, dass es ein Ding von einer Dimension und einem Umfang, wo wir uns ein bisschen austollen können.
Jetzt muss ich darauf eingehen, ja, deine Stimme könnte ja der ein oder andere Podcast-Hörer schon kennen, ja, denn wir haben schon mal miteinander gepodcastet, nämlich am 4. Oktober 2014 ist eine Folge erschienen mit dir. Und weil du ja gesagt hast, du liebst auch die Herausforderung und bist vielseitig, ja. Damals wolltest du ja irgendwie quasi Star Citizen auf Mobile machen mit Ace Ferrara and the Dino Menace, ja, dass ich es rausbringe, ja. Ja, ist doch einiges passiert seitdem.
Also Star Citizen, so ambitioniert war es nicht. Ich würde sagen, Wing Commander 1. Ja, es ist einiges passiert seitdem. Ich habe eine Weile bei einem Wiener Mobile Game Studio namens Social Spiel gearbeitet. Ich habe zwischendurch das Studio Iron Mountain Interactive mitgegründet. Also nach Ace Ferrara war ich eine Zeit lang zuerst angestellt, dann Co-Founder, allerdings in einem größeren Verbund. Und Regina und ich wollten jetzt bewusst was machen mit einem kleineren Team, weil ich gemerkt habe, so dieses jeden Tag an was anderem arbeiten und wirklich am Projekt dran sein von Ace Ferrara Tagen, das war bei den letzten Firmen nicht mehr so der Fall, wo man eher spezialisierter anpacken musste oder halt viel Management machen musste.
Wobei man sagen muss, ja, ein Team mit 10 Entwicklern, ja, ist ja eigentlich schon ganz schön ordentlich, vor allem für österreichische Verhältnisse. Ich glaube, die Regina hat es erst angesprochen, wann ihr angefangen habt. Ja, jetzt, wenn man da im Kalender nachschaut, das war jetzt ja nicht die optimale Zeit, generell ein Team aufzubauen oder generell an irgendwie die Zukunft zu denken. Ja, wir reden da von Anfang bis ja ersten so richtigen Auswirkungen der Pandemie. Vielleicht könnt ihr kurz mal erläutern, hat die Pandemie da irgendwie auch hineingespielt, sowohl in die Thematik des Spiels dann auch, als auch natürlich wie man so ein Studio gründet oder auch in Workflows natürlich, ja, die vielleicht da ganz anders sind als bei herkömmlichen Teams, die in normalen Verhältnissen gegründet worden sind.
Wir haben zu zweit angefangen, das Spiel zu machen. Das war im Frühjahr 2020. Das war wirklich der erste Lockdown. Und wir haben erst Ende 2021 angefangen, Leute einzustellen. Und da war die Lockdown-Zeit zwar noch nicht ganz vorbei, aber man konnte wieder zusammenarbeiten. Also wir sind in dem Sinn durchaus ein herkömmliches Team, dass wir vor Ort in einem Büro arbeiten und ganz normale Workflows haben. Wir sind jetzt nicht über den Erdball verteilt, sondern wir sind alle in Wien. Die Pandemie hat natürlich insofern reingespielt, als Regina und ich zu Hause gesessen sind. Iron Mountain war zu dem Zeitpunkt gerade in Insolvenz gegangen. Das heißt, wir waren freigestellt und es fühlte sich für uns an wie ein guter Zeitpunkt, so ein Projekt zu starten. Also gewissermaßen hat uns die Pandemie sogar geholfen, weil wir haben beide nicht unendlich viele Kontakte in der Games-Industrie gehabt, nicht im Sinn von Business Development. Und 2020, 2021 waren so diese Phasen, wo es halt keine Gamescom, keine GDC, keine all diese Messen, wo man normalerweise vor Ort ist und viele tausend Euro dafür draufgehen, dass man ein paar Meetings hat mit Publishern, das ist entfallen und stattdessen haben alle nur über Zoom miteinander verhandelt und das war für uns sogar ganz praktisch, weil das Playing Field viel ebener war. Es war viel einfacher, an Publisher ranzukommen, weil die sich nicht darauf verlassen haben, dass sie auf der nächsten Gamescom 20 Meetings haben und irgendwas signen, sondern die mussten genauso schauen, wie sie zu Entwicklern kommen.
Ja, es war auch natürlich ein großer Aufschwung für die Spieleindustrie allgemein. Alle haben investiert in digitale Unterhaltung und um um was Neues auf die Beine zu stellen und um Funding zu finden, war es tatsächlich eigentlich eine relativ gute Zeit.
Ja, ich glaube, inhaltlich hat die Pandemie vielleicht ein bisschen mitgespielt dahingehend, dass ein guter Teil von Dungeons of Hinterberg so ein bisschen dieses Thema Urlaub machen ist. Also man macht einen Urlaub, wir kommen später noch zum Spiel, aber man macht einen Urlaub in einem alpinen Bergdorf. Und ich glaube, das hat für uns auch ganz gut funktioniert, dass wir uns gedacht haben, oh Gott, wäre es jetzt schön, einfach wandern zu gehen.
Ja, das wäre auch, bevor wir noch wirklich dann zum Spiel kommen, ja, noch die letzte Frage vielleicht, weil es ist schon beeindruckend. Klar, ihr habt beide schon einige ja, Kerben hineingeschnitzt bei euch. Also sprich, ihr habt schon einige Erfahrungen, seid in der Industrie schon länger unterwegs, ja. Aber so wie du gerade gesagt, so einfach ist es dann auch nicht, als junges Studio einen Publisher mal zu finden. Ja, da scheitern ganz andere Firmen in Österreich immer wieder dran, dass sie da wirklich den nächsten Step machen können. Ja, ihr gründet ein Studio und nicht nur, dass ihr einen Publisher findet. Ja, anscheinend findet auch Microsoft ziemlich Gefallen an euch. Ja, unterstützt euch bei Messeauftritten anscheinend und Game Pass D1 kriegt auch nicht jeder gleich beim ersten Spiel. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was verraten? Warum hat das geklappt? Ja, ist es das Spiel allein? Ja, ist es so gut?
Ja, hoffentlich. Also, es waren, glaube ich, mehrere Faktoren. Wir haben damals eben noch 2020 angefangen, einfach Bilder, GIFs, kleine Videos auf Twitter zu stellen von unserem Spiel. Und das Erste, was, glaube ich, auffällt bei uns, ist halt, dass der Artstyle einfach, der Look sehr, ich sag mal, außergewöhnlich ist. Es ist eine Art von Cell-Shading, also Outlines, Flächen, nicht realistisch, sondern sehr stilisiert. Wir haben viel kräftige Farben drin und so. Also es ist was ins Auge sticht und was es einfach nicht so oft oder in der Form so gerade nicht gegeben hat. Und das hat uns online einfach sehr geholfen, gleich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das, wie gesagt, wir reden nachher noch über Spiele, aber dass es ein modernes Setting ist, das dann irgendwie magische oder Fantasy-Elemente drin hat, war, glaube ich, auch was auffällig war. Und das hat uns auf Twitter halt sehr geholfen, gleich viele Augen drauf zu bekommen. Und das hat uns dann auch die Publisher-Suche und auch den Kontakt zu Microsoft irgendwie indirekt beschert. Also uns haben viele Publisher einfach angeschrieben, auch wie Philipp schon gesagt hat, wahrscheinlich, weil es eben keine persönlichen Meetings gab. Das hat natürlich auch geholfen. Aber wir waren wirklich in der privilegierten Situation, dass wir einfach ganz viele Kontakte bekommen haben, weil uns jemand angeschrieben hat und dann halt auch mit vielen Publishern verhandelt haben. Und natürlich ist dann wirklich nur Handvoll irgendwie gegenseitig wirklich interessant. Aber ja, das ist wirklich gut für uns gelaufen. Und ich glaube, die Visuals, also der Look vom Spiel hat da einfach sehr geholfen.
Ja. Ich glaube, man kann so viel über Xbox verraten. Sie haben sehr, sehr gute, motivierte und tolle Scouts. Und wenn irgendwo was auf Twitter viral geht, die kriegen das mit. Ja. Die schauen aktiv danach.
Sehr cool, ja. Ja, dann lass uns über das Spiel reden. Ich glaube, da wartet jetzt eh schon jeder drauf. Das Gute ist ja, dass jetzt, es gab ja schon das Gameplay zu Gamescom und da gab es ja auch dann die Möglichkeit von Journalisten, die das Spiel gespielt haben, plus natürlich jetzt die neue Präsentation, sprich man hat ja schon einiges gesehen, auch natürlich unsere Zuhörer. Aber erzähl mal kurz, ja, so übergreifend, ja, was erwartet einen dann beim Spiel? Ja, man weiß, es ist ein waschechtes Action-Adventure, aber da gibt's auch diese Social-Komponente drinnen, ja. Also, wenn man es kurz zusammenfasst, ist es wirklich Zelda mit einer Dating-Simulation?
Dating nicht, aber Relationship und Social-Life-Sim. Wir haben uns ein bisschen gedacht, was wäre, wenn Persona 5 erstens ein Indie-Game wäre, um die Erwartungen zu stecken. Aber was wäre, wenn Persona 5 nicht eine Mischung aus Social Sim, Live Sim und JRPG wäre, sondern statt dem JRPG-Teil sowas wie ein Zelda-like hätte, also ein Zelda-like wäre, sprich Dungeon Crawling, Puzzles lösen, magische Skills benutzen. Und die Backstory ist, dass es ein kleines Dorf in Österreich gibt, stellt euch Hallstatt oder Bad Gastein oder sowas vor, das Hinterberg heißt, wo die Leute früher zum Skifahren und zum Wandern hingekommen sind, aber vor 3 Jahren sind 25 magische Dungeons aufgetaucht. Und wie es bei uns halt so läuft, ist eine riesen Tourismusindustrie draus gemacht worden und Abenteurerinnen und Touristen aus aller Welt kommen nach Hinterberg, um Monster zu klopfen und Loot zu finden und berühmte Slayer zu werden. Das ist die Prämisse.
Genau, also im Spiel läuft es so ab, dass man tagsüber quasi in eine von vier Gegenden um Hinterberg herum geht, die alle natürlich von österreichischen Landschaften so inspiriert sind. Dort kann man diese Dungeons finden, kann, ja, wie du schon gesagt hast, gegen Monster kämpfen, die auch von alpiner Mythologie inspiriert sind, kann Loot finden, löst Puzzles in den Dungeons und abends im Spiel quasi kehrt man zurück nach Hinterberg und dort ist dann dieser Socializing-Teil drin. Also da kann man dann verschiedene Charaktere kennenlernen und mit denen Freundschaft schließen. Und wenn man sich gut stellt quasi mit jemandem, wenn man befreundet ist, dann bekommt man auch diverse Boni oder Items oder Infos, die dann wieder beim Dungeon-Crawling-Teil helfen.
Du hast schon versucht, jetzt ja auch ein bisschen herunterzuspielen und sagst, okay, es ist ein Indie-Spiel, ja, bitte, kein, jetzt sieht das aber verdammt gut aus, ja. Also eben, ihr habt es schon angesprochen, ist ja auch einer der Gründe, warum dann auch die Publisher kommen. Also es ist zum einen natürlich der besondere Look, aber natürlich, der Look wird natürlich auch unterstützt, weil man natürlich sofort erkennt, okay, das ist nicht London, das ist nicht Los Angeles, das sind die Alpen. Also da gibt es Seilbahnen, da gibt es einfach ganz typische Elemente, die man so kaum in Spielen sieht, vor allem nicht mit Fantasy-Komponenten dann auch noch gemischt, ja. Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, das wollen wir machen? Also gibt es da irgendwo ein spukt das schon Jahre bei euch in den Köpfen, wo ihr sagt, okay, eigentlich das gehört jetzt her, ja, endlich mal dieses Szenario mit Fantasy gemischt. Also wie gesagt, das Einzige, was mir einfällt, was so in die Richtung geht, ist vom Leo Lukas Wiener Blei, das ist ein Shadowrun-Roman, ja, wo ja Wien im Shadowrun-Universum spielt, ja. Also da, aber euer Ding geht ja natürlich nicht ganz so in die düstere Zukunft, aber es ist ja auch eigentlich wieder so, dass was aufbricht, was Magisches in einer, ja, bekannten Landschaft von uns.
Das Konzept ist tatsächlich Anfang 2020 entstanden und also wir haben nicht davor schon jahrelang drüber nachgedacht, wie wäre es ein Spiel in Österreich anzusiedeln, sondern es hat sich da irgendwie relativ natürlich ergeben. Was man, glaube ich, über uns sagen kann, ist, dass wir eine Menge Indie-Games gespielt haben und mögen, wenn sich Spiele anfühlen wie reale Orte, die man eine Zeit lang bevölkern kann. Also wenn man sich sowas wie Persona ansieht, ich selbst bin kein großer JRPG-Fan und ich war jetzt auch nicht der größte Fan vom Writing in der Persona-Serie, aber so dieses Gefühl, ein Teenager in Tokio zu sein für eine Zeit lang, das hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt eine Menge Indie-Spiele, die so ein bisschen Slice of Life sind und dir zeigen, wie es ist, an einem Ort zu leben, so ein bisschen Kleinstadt-Flair haben. Ich denke Richtung Kentucky Route Zero oder Night in the Woods. Aber viele von diesen Orten sind halt amerikanisch. Und wir haben uns gedacht, naja, eigentlich wäre es doch super spannend, sowas in den Alpen anzusiedeln. Und wir haben auch gemerkt, so diese Mischung aus, okay, Monsterklopfen und aber realistisches Setting, wie du sagst, Seilbahnen oder modernes Dorf oder so, dass es eben nicht das dritte Fantasy-Spiel von links ist, sondern ein bisschen ein ungewöhnlicheres Setting hat, das funktioniert auch sehr gut medial.
Kurz hast du zuerst angesprochen, okay, das ist ja typisch Österreich, da passiert was, kleines Dorf, was macht man draus? Eine Tourismusattraktion. Wird es auch so ein bisschen sozialkritische Komponenten geben, wo man den Massentourismus irgendwie anspricht in Gesprächen oder so? Also wird es auch Charaktere geben, die nicht so ganz begeistert sind von den Slayern, die da überall rumlaufen jetzt plötzlich?
Ja, es ist eigentlich genau, wie du sagst. Also wir sagen immer, es geht uns bei dem Spiel nicht darum, jetzt ein Message für oder gegen Tourismus oder sonst was zu tätigen, sondern es geht uns einfach drum, oder es ist für uns irgendwie toll, einfach mit den verschiedenen Charakteren, die da auch eben in dem Spiel drin sind, zu erforschen, wie manche das halt unterschiedlich sehen. Also Leute, die da total on board sind, weil sie es einfach mögen, weil sie einen Vorteil draus ziehen. Andere, die da vielleicht eher skeptisch sind und der Meinung sind, dass es zu viel Tourismus ist. Und einfach als Spieler auch mit wem von diesen Charakteren man abhängt quasi oder spricht oder so, kriegt man halt auch einfach verschiedene Eindrücke quasi, ja, zum Thema mit.
Wie kommt man auf den Namen Hinterberg? Es gibt ja reale Hinterbergs in Österreich. Ist das so das Springfield von Österreich, Hinterberg?
Das ist genau, was wir versucht haben zu finden. Und ich glaube, wir sind gescheitert, weil wir kriegen jede Menge Messages von Leuten aus hier oben. Das scheint dort irgendwie. Wir haben gesehen, es ist ein Stadtteil oder Ortsteil und haben uns nichts dabei gedacht, weil es doch einige Hinterbergs gibt. Also es ist von nichts Realem inspiriert, der Name. Wir haben etwas gesucht, das für einen Amerikaner buchstabierbar, aussprechbar ist oder für eine Amerikanerin etwas, das man übers Telefon ansagen kann und das aber gleichzeitig sehr deutsch klingt, und sind dort gelandet.
Wir werden sehen, das wenn das erfolgreich ist, dann wird sich irgendein Hinterberg dann das schnappen und wird dort einen Fanshop aufmachen. Sehr schön. Ja, generell ist ja auch spannend. Gibt ja doch einige erfolgreiche Spiele aus Österreich in den letzten Jahren. Manchmal weiß man gar nicht, dass sie aus Österreich kommen, manchmal schon und so weiter. Aber weniger, die in Österreich angesiedelt ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist noch The Lion Song von Mibuni, ja, die natürlich ganz in eine andere Richtung gehen und auch in die Vergangenheit gehen und ein Grafik-Adventure im Großen und Ganzen gemacht haben. Trotzdem, jetzt seid ihr auch wieder da und wieder traut man sich, ja, und das ist ja auch schön, das Ganze in Österreich, auch wenn es ein fiktives Österreich ist, anzusiedeln. Glaubt ihr, gibt es da jetzt wirklich doch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, da auch zu sagen, es muss eben nicht Tokio, London oder New York sein? Man kann auch was anderes präsentieren, eben durch Indie-Spiele vielleicht auch, die in den letzten Jahren andere Szenarien gezeigt haben.
Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen ein Aspekt oder ein Phänomen in Indie-Games ist, weil es halt generell auch storymäßig in es ist jetzt natürlich, kann man alles nicht generalisieren, aber ich würde sagen, es geht in mehr AAA-Spielen drum, die Welt vom Bösen zu retten, als es vielleicht in Indie-Games drum geht und das mehr vielleicht Platz hat für Slice of Life oder irgendwelche persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das Ganze lässt sich auch ein bisschen auf das Setting übertragen, dass es vielleicht nicht immer, ich will es jetzt gar nicht auf Fantasy oder Realität aufhängen, aber nicht immer so bombastisch sein muss vielleicht, sondern eher einfach ein kleiner Einblick in eben das Leben eines Charakters oder so. Und ja, ich glaube, da gibt es eine gewisse Schnittmenge, einfach dann zu sagen, warum nicht in dem Ort, den ich kenne oder in einem Ort, den ich besucht habe und der interessant war. Und das muss eben nicht die bombastischste, größte, bekannteste Stadt sein, sondern es ist gerade interessant, den Spielern auch was anzubieten, was eben nicht jeder zumindest aus dem Fernsehen kennt.
Jetzt ist derzeit anvisiert, glaube ich, Anfang nächsten Jahres soll das Spiel erscheinen. Wenn alles gut läuft, ja, also ich will euch da gar nicht irgendwie da zu sehr irgendwie festnageln, weil wir wissen alle, in Spielentwicklung kann immer irgendwas passieren oder was Unvorhergesehenes vor allem auch. Aber was erwartet einen, wenn man das Spiel dann am ersten Tag kauft oder sogar im Game Pass ja da noch drinnen hat, ja? Circa vom Umfang und so weiter. Ist das jetzt ein kleines Indie-Spiel, das ich eine Woche spiele und dann wieder vergesse, ja, oder kann mich das doch länger beschäftigen? Also ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, was das Ding ist, weil ich glaube, ich gerade durch diese Präsentation an und ich glaube auch deswegen auch zuerst auch schon der Hinweis, ist ein Indie-Spiel, ja. Also ist wieder in einem Namen auch genannt mit wirklich den nächsten großen AAAs von Microsoft, ja. Wo seht ihr euch selbst, ja, wenn alles gut läuft?
Also wir rechnen mal grundsätzlich mit einer Spielzeit von ungefähr 20 Stunden. Je nachdem, wie schnell man halt ist, aber für jemanden, der nicht super duper hardcore ist und sich ein bisschen Zeit lässt, gehen wir von ungefähr 20 Stunden Spielzeit aus. Und das ist auch etwas, das wir bewusst so gewählt hätten, auch wenn wir ein größeres Studio wären und die Ressourcen hätten, ein noch größeres Spiel zu machen. Wir selbst sind über die Mitte 30, über die 40 in meinem Fall. Wir haben nicht mehr die Zeit, 80 Stunden in ein Spiel zu stecken und wir machen die Art von Experience, die wir selbst gern spielen würden. Ein Spiel, das dir in 20 Stunden ein bisschen eine Heimat gegeben hat, einen interessanten Ort gegeben hat, interessante Erfahrungen gegeben hat und eine Geschichte erzählt hat. Das ist unsere Ambition.
Ja, ich glaube, es ist bei uns, wie Philipp eben schon gesagt hat, auch ein bisschen draus entstanden. Wir haben zum Beispiel Persona 5 wirklich gern gehabt, aber es ist 100 Stunden Spielzeit und es wird eigentlich zur Bürde ein bisschen. Und das ist natürlich auch Geschmackssache, aber natürlich auch, wenn man älter wird. Ja, das Phänomen kennen halt ganz viele auch in der Spielentwicklung, dass man selber weniger Zeit hat zu spielen. Und wir wollten da eher, ich sag mal, auf Qualität gehen, einfach im Sinn von einer irgendwie einzigartige, bisschen besondere Experience, gutes Gameplay, gute Story. Und wenn das alles sitzt, dann ja, ist, glaube ich, ist 20 gute Stunden vielleicht nicht unbedingt mehr wert, aber das Spiel, was eben 20 gute Stunden bietet und nicht natürlich ein Multiplayer-Game, was man jetzt über 5 Jahre hinweg jeden Abend spielt.
Absolut, sehr schön. Ich glaube, wir sind ziemlich am Ende von meinen Fragen. Ich lasse euch aber natürlich dann auch noch weitere Sachen erzählen, weil ich bin mir sicher, ihr habt jetzt Dinge, an die ich noch gar nicht denke, wo ihr absolut dafür brennt und wo ihr sagt, das muss man auf alle Fälle kommunizieren. Trotzdem noch die Frage, und das meine ich jetzt nicht, man muss dazu sagen, ich sehe euch beide, ja, also sprich, die Webcam ist eingeschaltet und darum sage ich absichtlich dazu, das ist jetzt nicht auf euch bezogen jetzt, ja. Aber wenn ich so mit den typischen Studio-Gründern rede, ja, die so auch schon mehrere Jahre am Buckel haben, die schauen meistens ziemlich gezeichnet aus, ja, gerade in Österreich, ja, und das muss man schon dazu sagen. Und ihr seid das erste Studio, was war wirklich Urlaub, ja, als Kernelement ja auch eures Spiels macht, ja. Ist das schon irgendwie so, weil ihr seid ja auch in der Indie-Szene, ihr kennt ja natürlich auch die anderen, die da ja versuchen schon seit Jahrzehnten oftmals ja wichtige Spiele zu machen, ja, dass das deswegen auch ein Element ist, wo ihr sagt, Urlaub ist schon was Wichtiges, das gehört auch in Videospiele hinein.
Also ich sag's mal so, in unserem Team macht eigentlich niemand außer uns Überstunden, aber wir dafür massig. Ich komme gerade aus einer 70-Stunden-Woche. Und ich weiß nicht, wir haben das Thema Urlaub nicht deswegen gewählt, aber jetzt ist es manchmal ganz schön, dass man zumindest, wenn man am Abend noch am Spiel arbeitet, durch eine Alpenlandschaft spaziert und ein bisschen wandern geht. Ja,
ich glaube, es ist auch eine sehr universelle Erfahrung. Also wir reden natürlich viel mit Leuten aus der Spielindustrie oder Journalisten in dem Bereich, aber natürlich auch Leuten aus ganz anderen Bereichen. Und wenn man denen sagt, ja, es ist ein Urlaub, und wir sagen zum Beispiel oft, man kann das Spiel so angehen, weil du vorher nach Spielzeit gefragt hast, dass man einfach sehr schnell diese 25 Dungeons spielt und fertig quasi, also das sehr, sehr actionfokussiert angeht. Man kann aber in dem Spiel auch einfach mal am Tag, keine Ahnung, am Berg meditieren oder mit Leuten abhängen. Man muss quasi nicht immer eine Challenge haben als Spieler, man muss nicht jeden Tag ins Dungeon gehen, man kann auch mehr socializen, ins Kino, ins Spa gehen. Statt immer nur Kämpfe zu machen, quasi, wenn man das möchte. Und wenn wir das Leuten erklären, dann sind die meisten, also man kriegt immer gleiche Reaktionen zurück von, das könnte ich jetzt auch brauchen oder so. Also ich glaube, dass es in vielen von uns einfach so dieses Gefühl ist, oh ja, Urlaub, also, ja.
Hoffentlich dann nach dem Release.
So. Ja, genau.
Und ich muss noch ein bisschen ausbessern, es geistert im Internet und so rum, dass es Frühling 2024 oder Anfang ist, das ist eigentlich nicht so. Also ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Also
es ist sehr gut, dass es aufgebessert ist. Nein, ich glaube, kann das sogar sein, dass das auf der offiziellen Microsoft-Blog-Seite steht, auf diesem neuen Blog-Eintrag?
Irgendwer hat das
nicht ganz
geschrieben. Leute haben es kopiert.
Da werden wir mal reinschauen, ja.
Ja, mach's mal. Ich glaube, es könnte sein, dass das der Publisher, das redet mal mit eurem Publisher, ja. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber egal. Ich glaube, alle freuen sich auf das Spiel und wann auch immer das dann kommt, es muss fertig sein und damit, es sollte auch kein Ding sein, ja. Gibt doch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da würdet ihr gern drüber reden, ja. Nicht nur, dass es höchstwahrscheinlich nicht Anfang nächsten Jahres kommt.
Ich habe eigentlich nichts, das du nicht schon gecovert hättest, außer vielleicht ein Hinweis an deine Hörerinnen und Hörer, dass es wirklich, wirklich hilft, wenn man ein Spiel wishlistet auf Steam, weil die Algorithmen springen dann an, wenn das Spiel rauskommt. Also wenn sich jemand das hier anhört und sich denkt, klingt doch eigentlich ganz vernünftig, diese Spielidee, ihr könntet auf Steam gehen, ihr könntet das wishlisten, ihr müsst das dann nicht mal kaufen, wenn ihr nicht wollt, aber ihr würdet uns damit einen kleinen Gefallen tun.
Sprich, das bringt doch was, wenn das die Xbox-Besitzer machen.
Ja, absolut.
Sehr schön.
Ja, wir freuen uns drauf, glaube ich, wenn es rauskommt, auch zu sehen,
wie
die Leute spielen. Es ist nicht unbedingt, also es ist ein story-driven Spiel quasi mit einer Geschichte, aber es ist nicht ein komplett lineares Spiel. Man kann sich ein bisschen aussuchen, was man mehr oder weniger macht. Und ja, wie fokussiert man das Ganze angeht oder wie sehr Urlaubsfeeling man reinbringt. Und ich glaube, da freuen wir uns alle irgendwie sehr drauf, dann zu sehen, wie die Erfahrung von verschiedenen Spielern sein wird.
Eine Frage muss ich natürlich noch stellen. Ich weiß, wahrscheinlich kriege ich nicht viel Antwort drauf, weil ist einfach wahrscheinlich auch vertraglich so fixiert. Gibt es eine Chance, dass da irgendwann mal Umsetzungen kommen für andere Systeme?
Dazu können wir tatsächlich nichts sagen.
Passt. Aber Leute, ich habe es gestellt, die Frage. Also, ich werde mir das nicht geschlagen.
Du hast sie richtig gestellt. Das ist
absolut, ja.
Fragliche Dinge kann man nicht machen.
Vielen Dank an euch beide. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute, auch euren Team. Und egal wie lange es dauert, dass es ein schöner und ein runder Release wird von Dungeon of Hinterberg. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns dann vielleicht dann rund um den Release dann noch einmal und können auf das Spiel dann feiern.
Danke dir.
Sehr gern.
Wirklich schön, wirklich schön, wieder bei dir zu sein, nach all den Jahren.
Absolut.
One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs.
Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
Es kann nur einen geben.
Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.